haben wir also schon den dritten Advent. Am nächsten Sonntag, dem vierten Advent, ist schon der Heilige Abend. Hier dröhnt es gerade ein bisschen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Weiter weg. Und ehe man sich versieht, scheint der Advent in diesem Jahr dann auch schon wieder um zu sein. Höchste Zeit also, sich einzustellen auf das Kommen des Herrn. Darum geht es doch eigentlich beim Adventus Domini, bei der Ankunft des Herrn. Er kommt. Nicht unbedingt es kommt, sondern er kommt. Mit es würde ich das Weihnachtsfest vielleicht meinen oder das Fest, wie man es so allgemein sagt. Irgendwie ist der Advent ja auch so etwas wie das Vorglühen auf Weihnachten. Alles ist auf den Heiligabend und das Weihnachtsfest ausgerichtet. Das ist schon so, seitdem die ersten Dominosteine und Zimtsterne in den Supermärkten zu kaufen waren. Und dann wurde das mit den Türchen der Adventskalender noch weiter verstärkt. Und mit den immer heller werdenden Adventskränzen wird es auch immer deutlicher, es wird heller und Weihnachten kommt näher. Und wenn Weihnachten näher kommt, kommt auch die Zeit näher, in der wir uns daran erinnern, dass der Herr Jesus geboren worden ist. Dass er auf die Welt gekommen ist. Also es passt alles mit dem Adventus Domini, mit der Ankunft des Herrn. Noch ist es nicht so weit. Eine Woche Zeit haben wir noch, ehe wir Weihnachten feiern können. Noch gibt es ein paar Schultage, womöglich noch mit der ein oder anderen Klassenarbeit. Und mit der neuen Woche beginnt eben auch noch eine neue volle Arbeitswoche. Das Feiern kommt dann erst später. Übrigens, mit der Ankunft des Herrn ist es ja nicht nur gemeint, dass die Ankunft damals nach Bethlehem in den Stall bei der Geburt von Jesus gemeint ist. Traditionell ist der Advent auch die Zeit, in der wir uns als Christinnen und Christen auf die Wiederkunft Jesu einstellen, auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus am Ende der Zeit. Und wie wir noch nicht Weihnachten haben, sondern jetzt noch ganz in unserem Schul- und Arbeitsalltag sind, sind wir auch noch ganz auf dieser Erde und sind noch nicht im Himmel. Wenn da im Himmel einmal alle Unklarheiten beseitigt werden sollen, dann heißt das eben auch, dass sie jetzt noch da sind, die Unklarheiten. Noch ist nicht alles klar, noch ist manches im Dunkeln für uns. Natürlich, am Adventskranz wird es immer heller. Und immer mehr Türchen an den Adventskalendern öffnen sich. Wir wissen, Jesus ist schon jetzt das Licht der Welt. Und wir sind es übrigens als Christinnen und Christen auch. Aber ein Adventskranz ist noch kein Christbaum. Und die Türchen am Adventskalender weisen uns erst hin auf die große Öffnung, von der wir dann sagen können, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Oder machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag aus dem 1. Korintherbrief, dem 4. Kapitel ab Vers 1. So soll man uns als Diener des Christus und als Verwalter der Geheimnisse Gottes betrachten. Nun verlangt man ja von einem Verwalter nichts weiter, als dass er für treu befunden werde. Mir ist es aber völlig gleichgültig, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja auch nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Doch dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der über mich urteilt, ist der Herr. Darum urteilt nicht vor der Zeit, nicht bevor der Herr kommt. Er wird auch, was im Dunkeln verborgen ist, ans Licht bringen und wird Sinnen und Trachten der Herzen offenbar machen. Und dann wird einem jeden sein Lob zuteil werden von Gott. Irgendwie ist das jetzt ein Perspektivwechsel. Es kommt es erstmal gar nicht so sehr darauf an, dass der Herr kommt. Darum geht es dann später in unserem kurzen Text ja auch noch. Aber erst einmal geht es darum, wie wir ankommen bei den Menschen. Wie wollen wir eigentlich von den Menschen wahrgenommen werden? Das ist die Anfangsfrage dieses Textes. Was soll man an uns erkennen? Was macht uns eigentlich aus und was soll rüberkommen, wenn Menschen uns als Menschen und als Christinnen und als Christen wahrnehmen? Mir würden da eine ganze Menge Dinge einfallen. Sagen wir, sie sollen uns nicht rückständig einstufen oder weltabgewandt. Wie Christus menschenfreundlich war, können wir es ja auch sein, mittendrin in der Gesellschaft und auf der Höhe der Zeit. Dann wären wir gesellschaftsrelevant und hätten eine positive Prägekraft für unsere Umgebung. Das, was wir als Gemeinschaft mit Gott und untereinander in der Gemeinde erleben, wird hineinstrahlen in die Bereiche, in denen wir auch sonst leben. Tag aus, Tag ein. Vielleicht wollen wir aber auch als überzeugte Christinnen und Christen wahrgenommen werden, als Menschen, die noch eine Überzeugung haben und die für diese Überzeugungen, die sie haben, auch einstehen, mit klaren Werten und mit einer gesunden Sicht von der Welt und dem Leben in ihr. Dabei kann es dann auch möglich und nötig sein, auch möglich und nötig, sich von Werten und Überzeugungen anderer Menschen abzugrenzen, eben einen Unterschied zu machen. Andere wollen möglicherweise als Menschen gesehen werden, die bei aller Bodenhaftung doch auch sagen, dass ihre Füße dabei auf einem weiten Raum stehen. Sie leben eben nicht in einer dunklen Kammer, sondern mit weitem Blick und himmelsoffen. Entsprechend sollen Gottesdienste Begegnungsflächen sein, die natürlich Kontakte unter uns Menschen ermöglichen, aber dann eben auch den unbeschreiblichen Kontakt zu Gott ermöglichen. Uns für Gott öffnen. Was soll also rüberkommen von unserem christlichen Leben? Das waren so drei Beispiele, man könnte noch andere dazufügen. Paulus hat eine sehr klare Antwort auf diese Frage. Er sagt, Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes sollen wir sein. Das ist eine spannende Formulierung. Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das hat auf der einen Seite einen ganz klaren Bezug auf Christus und doch ist dieser Bezug dann auch ganz weit geöffnet. Um die Geheimnisse Gottes soll es also gehen. Diener des Christus, also dessen, der nach Paulus sich selbst erniedrigt hat in der Weihnacht, als er Mensch wurde. Wir haben Lieder davon eben gesungen. Er, der doch von göttlicher Natur war, von göttlichem Wesen war, er, in dem die Welt mit Gott versöhnt wurde, sodass Menschen wieder in einem befreiten Verhältnis zu ihrem Schöpfer leben können. Im Dienst dieses Christus sollen wir stehen. Das ist unser Herr und es geht uns um das Geheimnis des Kreuzes. Es ist das Zeichen der Passion, also des tiefsten Leids und ist gleichzeitig der Himmelsöffner. Wir sollen als solche Menschen gesehen werden, die im Dienst von Christus stehen. Menschen, die sich nicht selbst durchsetzen und nach oben kämpfen, sondern Menschen, die sich loslassen können, sich hingeben können, wie Jesus am Kreuz sich hingegeben hat. Und darin würden wir das Leben finden. Es wäre die Art von Kreuzesnachfolge, die uns für den Himmel öffnet und Kontakt mit dem Urgrund allen Seins ermöglicht, die uns eben mit Gott versöhnt und so leben ließe. So sind wir als Dienerinnen und Diener Christi eben auch Verwalter und Verwalterinnen der Geheimnisse Gottes. Natürlich, das Göttliche übersteigt das Menschliche, sonst wäre es ja nicht göttlich. Wenn es anders wäre, dann könnten wir eine Begegnungsstätte sein als Gemeinde oder ein Kulturverein vielleicht auch. Und sowas ist ja auch wichtig für eine Gesellschaft. Damit sie nicht auseinanderdriftet, damit sie nicht oberflächlich wird, braucht es solche Institutionen. Aber als Gemeinde kann das für uns zwar eine Rolle spielen, wir können da einen positiven Beitrag zu leisten, auch für die Gesellschaft, aber es ist nicht das, worauf es bei uns entscheidend ankommen soll. Wir sind nicht in erster Linie Kulturschaffende oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Wir sind Dienerinnen und Diener Christi. Verwalter und Verwalterinnen der Geheimnisse Gottes. Das heißt, wir halten treu an dem fest, was eben menschlich nicht zu beweisen ist und was doch in uns Menschen wirkt. Der Friede Gottes ist zum Beispiel so eine Größe. Er übersteigt unseren Verstand und wirkt natürlich doch. Er gibt Mut, wo Verzweiflung möglich wäre. Er gibt Kraft da, wo sie körperlich schwindet. Das Geheimnis Gottes führt uns eben in den Raum seiner Größe. Wir finden zurück dahin, wo wir herkommen. Wir bekennen Gott als den Schöpfer und so finden wir also zu unseren Ursprüngen zurück, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Wir bekennen ihn aber auch als den Vollender. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist das A und das Z. Und damit sehen wir ihn auch am Ziel unseres Daseins. Wir leben nicht perspektivlos. Wir erwarten ihn am Ende der Weltzeit und aktuell in unserem Leben auch. Ja, wir glauben, dass dieser Gott, der einmal in Größe kommen wird, schon jetzt hier im Heiligen Geist gegenwärtig ist. Dass er eine Größe ist, mit der man mitten in unserer Zeit immer rechnen kann. Wir sind Verwalterinnen und Verwalter der göttlichen Geheimnisse. Wir trauen Gott zu, dass er da ist. Wir rechnen mit ihm auf Schritt und Tritt, auch wenn wir ihn naturwissenschaftlich nicht beweisen können, wenn es keine Formel für ihn gibt. Er ist auch größer als das, was wir in biblischen Texten lesen können. Diese Texte wollen uns aber für seine Geheimnisse öffnen, uns Räume erschließen, in denen wir Gott begegnen können. Wir bleiben treu dabei, dass Gott selbst Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte ist und auch unserer eigenen Lebensgeschichte, deiner und meiner. So ist er auch der, um den es in der Gemeinde geht und der, der diese Gemeinde in seiner Hand hält. Wir sind Verwalterinnen und Verwalter der Geheimnisse Gottes und halten treu daran fest, dass es auf ihn ankommt. Und von ihm beziehen wir unsere Kraft. Nirgends sonst ist eine größere zu finden. Nirgends sonst wollen wir letztlich sein, nirgends sonst als bei ihm. Er ist für uns die Quelle des Lebens. Wer hat also das Sagen? Oder wer setzt in unserem Leben uns selbst ins Recht? Wem gegenüber sind wir verantwortlich? Wer kann beurteilen, ob wir richtig liegen mit unserem Leben und sein oder nicht? Und auch hier würden mir die unterschiedlichsten Möglichkeiten einfallen. Und vermutlich sind sie uns allen präsenter, als es uns wahrscheinlich lieb ist. Wir wollen doch gut beurteilt werden. Wir sehnen uns gleichsam danach, dass jemand zu uns sagt, dass wir so, wie wir sind und handeln, richtig liegen. Dass wir okay sind, so wie wir leben. Ja, dass wir selbst okay sind mit unserem ganzen Leben, das wollen wir hören. Wir wollen akzeptiert sein, in der Gesellschaft, im Kreis derer, mit denen wir es zu tun haben. Angenommen, im familiären Bereich, von unserer Ehepartnerin, von unserem Ehepartner, von unseren Kindern, von unseren Eltern. Akzeptiert und respektiert in Beruf und Gesellschaft wollen wir sein und auch in der Gemeinde mit unserer Einsicht und Auffassung wollen wir ernst genommen werden, wertgeschätzt werden mit dem, was wir meinen und wie wir leben und wie wir glauben. Auch uns selbst wollen wir letztlich freundlich im Spiegel ansehen können. Wir wollen mit uns selbst im Reinen sein. Paulus sagt nicht, dass das keine Rolle spielen sollte. Natürlich reden die Leute. Natürlich gibt es auch staatliche Rechtsprechung und auch mit sich selbst kann man ins Gericht gehen, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und wenn Paulus so auf sich selbst sieht, hat er sogar ein gutes Gewissen. Alles klar, aber auch alles letztlich nicht so wirklich bedeutend, sagt Paulus. Der, der wirklich das Sagen hat, ist kein Mensch. Sollen doch die Menschen sagen, was sie wollen. Der, der letztlich das Sagen hat, sind auch nicht die Geschwister in der christlichen Gemeinde, so wichtig sie sind als Korrektiv und als Weggefährtinnen und Weggefährten. Die, auf die es letztlich ankommt, ist auch nicht die staatliche Rechtsprechung, so sehr sie unerlässlich ist für ein geordnetes gesellschaftliches Zusammenleben, natürlich. Und auch unsere Selbstrechtfertigung ist nicht die Instanz, die uns in Ordnung sein lässt, sondern der Herr. In seinem Urteil kommen wir zurecht. Sein befreiendes Wort lässt uns leben. Christus hat uns mit Gott versöhnt. Dieses Geheimnis ist Wirklichkeit. Bei ihm sind wir aufgenommen und angenommen. Zu Hause, bei dem, der uns schuf und der uns für das Leben öffnet. Verstehen werden wir das nie. Aber glauben dürfen wir es immer. Manchmal scheint uns das vielleicht nicht ganz so nahe zu liegen. Wir haben dann doch eher die Meinung der Leute oder unsere eigene Selbstrechtfertigung, manchmal auch unsere Selbstanklage im Blick und im Herzen. dann machen wir uns Vorwürfe. Oder wir setzen uns mit unserer Sicht der Dinge durch oder versuchen es zumindest zu tun. Dann sind wir darauf aus, von anderen richtig verstanden zu werden und beurteilt zu werden. Das liegt daran, dass das Geheimnis eben noch Geheimnis ist. Manches liegt eben noch im Dunkeln, manches ist uns noch verborgen. Das gilt nach zwei Seiten. Auf der einen Seite ist das Gericht Gottes über uns zwar schon aktuell gültig. Ja, wir sind bei Gott akzeptiert, darauf kannst du dich verlassen. Ja, wir sind seine geliebten Kinder, aber es gibt eben noch andere Kräfte, die in unserem Leben wirken. Wir leben eben noch ganz in dieser Welt und leben insofern auch unter ihren Bedingungen. Das, was Gott von und über uns denkt, ist eben nicht das Einzige, was in unserem Leben gilt. Der Herr kommt eben erst noch. Adventus Domini, Ankunft des Herrn, das heißt schlussendlich, so ganz ist er eben noch nicht da. Und sein Reich ist noch nicht vollendet. So liegt auch vieles in unserem Leben ja noch im Dunkeln. Nicht alles verstehen wir, vieles ist verborgen. Manchmal sind wir anderen und uns selbst auch ein Rätsel. Manche Situationen sind so verzwickt, dass man gar nicht richtig weiß, was nun richtig oder falsch ist. Mag sein, dass man an der einen oder anderen Stelle nur von zwei schlechten Handlungsoptionen die bessere wählen kann. Bei der Ankunft Christi, unseres Herrn, kommt Licht ins Dunkel und das uns Verborgene wird aufgedeckt. Was für ein erschreckender Gedanke. Wollen wir das? Geht uns das nicht ein bisschen zu nahe? So ein wenig Privatsphäre im Jenseits wäre doch vielleicht auch nicht ganz schlecht, oder? Totale Aufklärung. Warum schreckt uns das eigentlich? Oder warum könnte es uns schrecken? Vermutlich, weil wir ahnen, dass so wirklich alles doch nicht ganz okay an uns ist. Und das wollen wir ja gar nicht offengelegt sehen. Alle Einzelheiten meines Tuns und Lassens im Urteil des höchsten Richters. Was für eine Perspektive. Aber davon steht in unserem Text auch gar nichts. Nach unserem Text wird offenbar, was das Sinnen und Trachten unseres Herzens ist. Die Absicht, die wir verfolgen. Dann wird uns endlich klar werden, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind, welche Absichten uns in unserem Handeln eigentlich geprägt und geleitet haben, was wir eigentlich wollten. Da werden uns sicher an vielen Stellen über uns selber und andere die Augen aufgehen. Denn oft haben die, die in unseren Augen ganz unverständlich und vielleicht sogar falsch gehandelt haben, ja eigentlich ganz gute Absichten gehabt. Und wir selbst auch. Wer will schon wirklich zerstören, um des Zerstörens willen? Deswegen ist es unangemessen, vor der Zeit, also vor der Ankunft des Herrn zu richten. Und wie viel Leid bliebe uns erspart, wenn wir diesen Rat des Paulus beherzigen würden? Wie viel Leid wäre uns und der Christenheit erspart geblieben, wenn wir das immer auf dem Schirm gehabt hätten, dass wir nicht zu richten haben? Wie gut wäre das auch für diese Gemeinde hier gewesen? Es ist unangemessen zu richten. Bis jetzt und bis der Herr kommt. In seinem Advent. Noch etwas, das ans Licht bringen und offenbar machen, endet nach unserem biblischen Text nicht in einem Hopp oder Top, nicht in Erlösung und Verlorensein. Dazu kann man in der Bibel auch etwas lesen, aber hier geht es letztlich um ein angemessenes, individuell zugesprochenes Lob. Du wirst anerkannt werden. Und ich auch. Und diese Perspektive kann schon jetzt in das Herz hineinkommen, in unsere Herzen hineinkommen und unsere Herzen befrieden, Frieden geben. Es kann uns auch befreit leben lassen. Unser Herr kommt. Maranatha. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.